kleinste, eigenständigste und isolierteste Land in Europa, Albanien, ist das letzte vom Vereinten Westen noch nicht überrollte realsozialistische Gebiet und wird zurzeit massiv von den westlichen Medien behandelt. Mit einem gigantischen Medienspektakel sind in den letzten Tagen fast 5'000 Botschaftsflüchtlinge nach Italien und in die BRD geschleust worden. Begleitet wird die zu einem Propagandafeldzug umfunktionierte Flucht. Die westlichen Botschaften in Tirana sind jetzt übrigens geschlossen, von massivstem politischem Druck gegen den albanischen Staat. Während sich vor allem die traditionell repressiv gegen Flüchtlinge vorgehende BRD als humanistische Freiheitshort feiert, wird von der albanischen Regierung Reform um Reform abverlangt. Reformen, die man bereits aus den anderen osteuropäischen Ländern kennt. Strukturelle Einführung vom Kapitalismus und Eingliederung in Weltmärkte. Möglicherweise wird gerade das kleine Albanien über 40 Jahre Unabhängigkeit am teuersten zahlen müssen. Radio Lora dokumentiert in den nächsten anderthalb Stunden einen Hintergrund-Albanien-Bericht mit einem Vertreter vom Verein Deutsch-Albanische Freundschaft in der BRD. Dieser Beitrag ist uns freundlicherweise von der Internationalismus-Redaktion von Radio Dreieckland in Freiburg zur Verfügung gestellt worden. Anschliessend bringen wir ein zweites Interview mit dem gleichen Vertreter zur aktuellen Situation und zum Schluss ein paar Bemerkungen zur ideologischen Verwertung des Ereignis Albanien durch die da ansässigen Medien.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz mit einer Sendung der Redaktion Radio International. Die Musik, die ihr noch im Hintergrund hört, ist albanische Volksmusik. Obwohl Presse, Rundfunk und Fernsehen so voll von Meldungen über Osteuropa wie noch nie sind, könnte man den Eindruck haben, Albanien sei noch immer dieses kleine Dorf, in dem Asterix und Obelix wohnen. Der letzte Widerstandsposten, in dem sogar noch der Stalinismus hochgehalten wird. Welche gesellschaftlichen Entwicklungen sich derzeit in Albanien vollziehen, wollen wir versuchen zu klären in einem Telefongespräch mit Hans-Joachim Röhm, dem zweiten Vorsitzenden der Deutsch-Albanischen Freundschaftsgesellschaft hier in der Bundesrepublik. Die Deutsch-Albanische Freundschaftsgesellschaft verbreitet Informationsmaterial, organisiert Ausstellungen, Veranstaltungen und auch Reisen nach Albanien. Sie sitzt in Hamburg. Postfach 7622 in 2 Hamburg 20 für die, die hinschreiben wollen. Thank you. in der kommenden Stunde also hier in Radio International eine Sendung zur aktuellen Situation in Albanien. Wir haben vor geraumer Zeit schon mal eine Sendung hier in Radio Dreieckland über Albanien gemacht, über die, das Land selbst, über die Geschichte und die Kultur. Aber vorweg jetzt trotzdem nochmal einige Grundinformationen. Albanien ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg und liegt am Absatz des italienischen Stiefels an der Ostküste der Adria. Es hat eine größte Breite von 140 Kilometern und eine Länge von 340 Kilometern. Albanien ist ein ausgesprochenes Gebirgsland. Zwei Drittel seiner Oberfläche sind Berge, die bis fast 2700 Meter Höhe gehen. Es leben ungefähr 3 Millionen Albaner in den Staatsgrenzen. Insgesamt gibt es rund 6 Millionen Albaner, von denen allein 2 Millionen im jugoslawischen Kosovo leben. Also insgesamt 3 Millionen in den Staatsgrenzen. Die Bevölkerung Albaniens ist ziemlich jung. 40% sind unter 16 Jahren. Die Sprache ist eine sehr alte indoeuropäische Sprache und die Albaner selber nennen ihr Land Skipperia. Ich fragte jetzt Hans-Joachim Röhm zunächst erstmal nach seinen Albanien-Reisen.
Mal in Albanien war ich 1974.
Aha.
Dann habe ich von 1977 bis 1980 in Albanien gelebt und gearbeitet als Übersetzer und Lektor beim Verlag für fremdsprachliche Literatur, 8. November. Und seit meiner Rückkehr 1980 war ich eigentlich jedes Jahr mindestens einmal, manchmal mehrmals in Albanien. Und zum letzten Mal vor dieser Reise, jetzt war ich im vergangenen Jahr so etwa, glaube ich, auch im Mai, Juni in Albanien gewesen.
Du bist jetzt am Donnerstag erst wiedergekommen, gerade von deiner letzten Reise, ne?
Ja.
Angesichts der Veränderungen in der jüngsten Zeit, hat deine jetzige Reise einen anderen Eindruck bei dir hinterlassen als deine davorigen?
Doch, das denke ich schon. Also für mich war diese Reise schon sehr eindrucksvoll. In mancherlei Hinsicht. Die spannendste Reise seit Jahren auf jeden Fall. Weil sich doch eine gewisse Veränderung, nicht nur jetzt in den Maßnahmen, die wir ja über die Presse auch kennen, in Albanien vollzieht, sondern vor allem auch eine Veränderung, glaube ich, im Bewusstsein der Menschen, in der Stellungnahme der Menschen auch. Und das war für mich sehr spannend. Ja. Also ich habe festgestellt, dass eigentlich alle meine Freunde, die ich seit Jahren kenne, auch im letzten Jahr sehr verändert haben in ihrem Standpunkt.
Vielleicht könnten wir jetzt mal auf diese Veränderung zu sprechen kommen und dass du einfach mal auch die wichtigsten aufzählst, denn du sagst, was man hier so aus der Presse kennt, also da würde ich mal eher sagen, das ist relativ wenig, was man hier aus der Presse kennt. Deswegen fände ich es ganz gut, wenn du diese einfach mal aufzählen würdest und wir die dann so mal nach und nach sukzessive besprechen, um dann vielleicht auch so rauszukriegen, was jetzt zum Beispiel eben, wie du gerade gesagt hast, sich bei deinen Freunden auch verändert hat, ne?
Gut, es gibt zwei große Komplexe jetzt dort, wo auf Plänen des Zentralkomitees, es waren vor allem das 8., 9. und 10. Plenum, die alle im letzten halben Jahr stattgefunden haben und auf der jüngsten Sitzung der Volksversammlung eben Maßnahmen getroffen worden sind, sind zwei Komplexe hauptsächlich. Das ist der Bereich der Wirtschaft. Und das ist der Bereich des gesellschaftlichen Lebens, also das allgemeine Frage so einer Demokratisierung des Lebens. In der Wirtschaft kann man sagen, dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, vor allem abzielen auf eine Rücknahme zentraler Planung, so auf eine mehr oder weniger Rahmenkompetenz, wobei dann den Produktionseinheiten, den einzelnen Betrieben, eine weitaus größere Unabhängigkeit jetzt zugestanden wird. Sowohl was anbelangt die Produktionspalette, Investitionen, die Möglichkeit selbstständiger Importe, aber auch zum Beispiel in der Frage von Entlohnung, und das ist dann die zweite Sache im Bereich der Wirtschaft, dass also der materielle Anreiz als Mittel zur Steigerung der Produktion wieder ganz stark betont wird. Und in der Landwirtschaft können wir dann noch, vor allem in der Landwirtschaft, können wir noch jetzt einen Prozess einer gewissen Reprivatisierung erleben, die Bauernhöfe, die privaten Bauernhöfe, so nennt man die in Albanien, ja, haben wieder die Möglichkeit, selber auch zu produzieren. Privatvieh kann gehalten werden und eigenproduzierte Produkte können zu selbst festgelegten Preisen auf dem privaten Bauernmarkt verkauft werden. Das ist so der Bereich der Wirtschaft, zunächst nochmal ohne Wertung. Ja. Und im Bereich des gesellschaftlichen Lebens gibt es ein paar, ich habe da noch was vergessen, zur Wirtschaft. Eine ganz entscheidende Maßnahme ist natürlich die, dass dieses Kreditaufnahmeverbot, das in der Verfassung ja immer noch verankert ist, ja, praktisch über die Strafgesetze aufgehoben worden ist. Aufgehoben deswegen, weil es nicht mehr strafbar ist, Kredite anzunehmen.
Aha,
also das ist ein merkwürdiger Widerspruch zur Verfassung jetzt, ja, da. Aber inzwischen können also Kredite auch offiziell aufgenommen werden.
Aha.
Und dann, was jetzt den Bereich eben des gesellschaftlichen Lebens anbetrifft, sind die wesentlichen Sachen die Aufhebung des Religionsverbots, die de facto Aufhebung des Religionsverbots, das ja 1976 in die Verfassung aufgenommen worden ist, in dem jetzt zwar man sich noch nicht äußert zur Religionsausübung, also zur Ausübung des Ritus, aber betont worden ist, dass jeder seinen Glauben haben kann, dass betont worden ist jetzt, es gibt eine Trennung von Kirche und Staat und im Übrigen ist die Frage der Religion die Frage jedes Einzelnen. Das ist schon ein tiefer Einschnitt gegenüber der bisherigen Praxis.
Ist das nur formuliert worden oder sind da auch entsprechende Gesetze verändert worden?
Das sind Gesetze verändert worden.
Ja.
Also die Strafbarkeit von Religionsausübung ist ersatzlos gestrichen.
Ah ja.
Also das steht zwar auch noch in der Verfassung, das ist dieser Widerspruch, wir sind ein atheistischer Staat, und
ja,
aber religiöser Glaube und religiöse Äußerungen werden nicht mehr bestraft.
Aha.
Dann ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass nun jeder Albaner das Recht hat, einen Pass zu beantragen und ins Ausland zu reisen. Also die Aufhebung sämtlicher Reisebeschränkungen, mindestens gesetzlicher Natur, wobei andere Reisebeschränkungen jetzt in Zukunft geben wird, das sind die finanziellen, denn nicht jeder Albaner kann ins Ausland reisen aus finanziellen Gründen. Das ist ein Problem. Dann ist die Rechtssicherheit erhöht worden durch verschiedene Maßnahmen. Die Todesstrafe ist reduziert worden, also auf wenige Delikte. Eine Advokatur ist eingeführt worden, also ein freies Rechtsanwaltswesen. Und eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist für das gesellschaftliche Leben in Albanien, auch wenn sie uns wenig vertraut ist, ist die Tatsache, dass die Verhängung von Verbannung und Internierung auf dem Verwaltungsweg nicht mehr möglich ist. Ganz praktisch gesehen war das bisher so, dass Menschen, die in irgendeinem Zusammenhang standen, in einem persönlichen Zusammenhang zu irgendwelchen Rechtsverstößen oder auch politischen Bestrafungen, nämlich in ihrer Familie oder sonst wie, verbannt werden konnten, auf ein einsames Dorf geschickt werden konnten und keinerlei Möglichkeit hatten, dagegen etwas zu unternehmen. Und das wird in Albanien als sehr große Befreiung empfunden.
Und das ist auch praktiziert worden?
Das ist sehr stark praktiziert worden.
Mhm.
Deshalb auch tief in den kulturellen Bereich eingegriffen, halt, wo Sachen, die nicht nun direkt strafbar waren, aber nicht wohlgelitten waren, halt dann auf diese Weise über Verbannung bestraft worden sind, sozusagen. Das sind im Groben die wesentlichen Maßnahmen und Veränderungen, die jetzt von staatlicher Seite her getroffen worden sind.
Thank you.
Das sind ja eine ganze Menge einschneidende Geschichten, die da jetzt verändert werden. Würdest du sagen, dass es eher so eine in Richtung, dass das Land im Umbruch ist oder dass es nur Modifikationen sind? Beziehungsweise gleich irgendwie eine Anschlussfrage, die dazugehört. Sind diese Veränderungen jetzt aufgrund des Drucks der Bevölkerung verabschiedet worden oder ist es von der Regierung aus aufgrund der Umwälzung in den Nachbarländern passiert?
Ich würde sagen, beides ist wahr. Ich möchte es auch erklären, warum.
Aha.
Ich denke, dass die wirtschaftlichen Maßnahmen unabdingbar waren einfach, weil Albanien in den letzten 10 Jahren, mal wieder grob überschlagen, eine wirtschaftliche Entwicklung genommen hat, die so nicht mehr weitergehen konnte einfach. Ich möchte es auch mal in größeren Zusammenhang stellen. In der albanischen Verfassung steht ja so praktisch verankert, das Prinzip, sich auf die eigenen Kräfte zu stützen als einziges Element beim Aufbau der Wirtschaft.
Ja.
Das war auch dieses Kreditverbot, diese ganzen Sachen.
Ja.
Praktisch ist das vollzogen worden seit dem Bruch mit China, 1978 oder 79 war das.
Mhm.
Bis dahin hat Albanien immer Partner gehabt, die ihm unter die Arme gegriffen haben.
Mhm.
So und so. Also auch wieder ohne Wertung. Auf jeden Fall stand Albanien nie ganz allein.
Mhm.
Ich denke, dass die Politik seit 1978, sich auf die eigenen Kräfte zu stützen, mehr oder weniger gescheitert ist. Und zwar nicht nur aus Gründen, die jetzt in Albanien liegen, in der Planbürokratie oder in solchen Elementen, sondern einfach von der internationalen Situation her. Albanien hat es unheimlich schwer gehabt, sich auf den Märkten, auf den Weltmärkten zu behaupten, mit seiner doch relativ rückständigen Wirtschaft. Und das hat sukzessive dazu geführt, dass nicht nur eben die Wirtschaft stagniert, also auch die Industrie von ihrem Standard zum Beispiel, vom technischen Standard, sondern dass auch der Lebensstandard stagniert hat oder sogar zurückgegangen ist in den letzten 10 Jahren.
In den letzten 10 Jahren?
Ja, also seit diesem, würde ich sagen, seit dem Bruch mit China, seit diesen einschneidenden Veränderungen in der Wirtschaft, also dem sich stützen auf die eigenen Kräfte.
Also du siehst da diese Tendenz schon länger angelegt eben.
Ja. Ja. Dazu gibt es noch hausgemachte Fehler, die in der Fleischversorgung zu katastrophalen Mängeln geführt haben. Das war eben gerade die Sache der Kollektivierung von Privatvieh und Ähnlichem, was jetzt zurückgenommen worden ist. Das hat also die Versorgung der Bevölkerung noch zusätzlich erschwert.
Mhm.
Also das ist der eine Aspekt. Die albanische Regierung hätte auf jeden Fall Wirtschaftsreformen durchführen müssen, weil gerade natürlich jetzt in der Entwicklung in Osteuropa auch bisher stabilisierende Elemente der albanischen Wirtschaft weggefallen sind. Albanien hat ja viel Handel getrieben mit osteuropäischen Ländern.
Ja, ja.
Also auf der Ebene von Staatshandelsland zu Staatshandelsland.
Mhm.
Und das ist nun völlig weggefallen, schlagartig. Auf der anderen Seite ist es ja, werden wir ja nun Zeuge, wie das westliche Kapital seine Interessen halt auf die Länder Osteuropas ganz stark richtet.
Ja.
Und darunter leidet Albanien zwangsläufig.
Ja.
Also nochmal, das sind Entwicklungen, die unabhängig sind oder nur vertieft worden sind durch Entwicklungen in Osteuropa.
Mhm.
Andererseits sind diese gesellschaftlichen Veränderungen eindeutig ein Resultat der Reaktion der Bevölkerung auf die Ereignisse in Osteuropa. Ich denke vor allem die Ereignisse in Rumänien, wo viele Albaner große Ähnlichkeit zu albanischen Verhältnissen entdeckt haben, haben die Führung schon genötigt, Zugeständnisse zu machen. Und jetzt nochmal zur Ausgangsfrage, sind es nur Versuche, was abzufangen oder sind es wirkliche Veränderungen?
Hm.
Ich denke beides. Mir haben meine albanischen Freunde gesagt, der Prozess lässt sich nicht mehr aufhalten.
Mhm.
Also umdrehen lässt sich das nicht mehr. Auf der anderen Seite bestehen gewisse Zweifel, nun an der wirklichen Entschlossenheit der Führung den Kurs auch konsequent fortzusetzen.
Thank you.
Das sind, mir tauchen jetzt halt viele Fragen auf. Also zum Beispiel eben, dass die Frage der Wirtschaft, dass es da so dermaßen bergabgegangen ist, hat sich das in den letzten Jahren jetzt so sehr verschärft und war da jetzt dieser Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus ausschlaggebend oder ist es tatsächlich, weil ich erinnere mich halt von meinem letzten Besuch vor 2 Jahren, wo die wirtschaftliche Situation, also die schlechte wirtschaftliche Situation eigentlich nicht so ein Thema war. Ne? Und jetzt frage ich mich halt, ob das einfach runtergespielt worden ist oder ob es in den letzten Jahren tatsächlich nochmal einen stärkeren Einbruch gegeben hat.
Ich denke, der Einbruch war schon durch diese, ein wirklich entscheidender Einbruch ist durch diese Veränderungen in Osteuropa gekommen. Weil einfach also die ganzen europäischen Orientierungen sich verändert haben und Albanien zwangsläufig darunter leiden muss. Mhm. Aber ich denke, es gibt natürlich, ja gut, Beschönigung. Ich denke, wir haben auch so hier in Deutschland oder im Westen Europas sowieso eine gewisse Neigung immer gehabt, nicht erst in den letzten Jahren, ein gewisses romantisierendes Bild von Albanien zu malen. Ah. Also schon, das geht weit zurück, schon bei Karl May, so dieser stolze, wehrhafte Menschenschlag, der für seine Unabhängigkeit kämpft und diese Unabhängigkeit alle anderen Interessen unterordnet. Ah. Und so in jüngerer Zeit, so die Haltung dann, die habe ich auch so gehabt oder habe sie noch bis zum gewissen Grad, dass man sagt, gut, ihr lebt bescheiden, aber dafür unabhängig und euer Land, eure Landschaft, euer Land ist noch relativ unberührt. Und bitte hütet euch doch vor den Versuchungen der technischen Hochzivilisation. Das sehe ich da bei mir selber, wie gesagt, und vielleicht hier bei uns in Deutschland so als eine gewisse Tendenz. Und ich muss jetzt halt auch, da ist eine Veränderung bei mir eingetreten, schon auch nachdenken. Mhm. Weil ich denke, wenn wir davon reden, dass wir selber bereit wären, einen bescheideneren Lebensstand hinzunehmen, mhm. So denke ich doch, dass das Minimum an kulturellem und materiellem Lebensstandard, das wir akzeptieren würden, äußerstenfalls, mhm. noch weit über dem realen Lebensstandard in Albanien liegt, kulturell und materiell. Mhm. Und insofern verstehe ich Albaner, die heute sagen, wir wollen einfach besser leben. Und ich verstehe albanische Intellektuelle, die halt sagen, wir wollen freier denken, wir wollen uns aus diesen Beschränkungen, Begrenzungen, gerade im kulturellen Bereich lösen. Mhm. Ich denke, das ist einfach eine Veränderung, die sich in Albanien selber auch vollzogen hat. Ich habe albanische Freunde jetzt gefragt, ja, aber Leute, warum habt ihr mir das nicht vor 5 Jahren gesagt? Ja. Haben sie gesagt, weil wir das vor 5 Jahren noch nicht so gesehen haben.
Dieses Stichwort Rumänien, was du mit reingebracht hast, inwiefern oder wo liegen die Ähnlichkeiten, wo du gesagt hast, dass das jetzt in Albanien entdeckt wird oder dass das so sehr stark gesehen wird?
Zum einen in den Entwicklungen, die in Rumänien, also dieser bürgerkriegsartigen Zuständen, die die Albaner sehr erschreckt haben, weil sie, also vor allem die Intellektuellen, weil sie so bei sich selber im eigenen Land solche eine latente Anspannung feststellen, wo sie meinen, die könnten in ähnliche Richtung sich entwickeln. Also eine steigende Unzufriedenheit bei der Bevölkerung, die sich entladen könnte in solchen ähnlichen Ereignissen. Und auf der anderen Seite die Erkenntnis dann halt auch der Leute, gerade der Intellektuellen in Albanien, dass wenn die jetzige Führung auf irgendeine Weise abtreten oder beseitigt werden würde, dass da ein Vakuum entstehen würde, das ganz gefährlich sich auswirken könnte. Mhm. Also das ist gerade die Erfahrung vielleicht an Rumänien. Also die eigene Unfähigkeit, gerade der Intelligenz in Albanien, eine eventuelle Machtveränderung da überhaupt vollziehen zu können, indem sie dieses Machtvakuum füllt.
Mhm. Eine Veränderung in Richtung kapitalistischem System, so ein Umkippen.
Wenn man es so sagt, ja, ich denke aber, das heißt in Richtung kapitalistisches System, die albanische Planwirtschaft ist wahrscheinlich genauso gescheitert wie die Planwirtschaft in anderen osteuropäischen Ländern. Mhm. Und insofern stellt sich Ja gut, es wird in der Konsequenz, was der Wunsch ist, der Albaner wird eine Wirtschaft, die Wirtschaft so anzukurbeln, dass der Lebensstandard steigt. Und da sind sie auch bereit, Kredite hinzunehmen, andere Sachen zurückzustellen. Und die andere Sache, und das finde ich immer ganz wichtig, ist einfach, sich zu lösen aus dieser kulturellen Beschränkung, aus dieser geistigen Beschränkung. Und da gibt es jetzt Tendenzen, praktisch vollzogene Tendenzen, die ich unheimlich gut finde. Ich hatte Gelegenheit, jetzt kurz vor der eigentlichen offiziellen Eröffnung die Ausstellung Frühling 1990 zu sehen, eine Kunstausstellung also von jungen Künstlern unter 30-Jährigen. Aha. Und was da festzustellen war gegenüber im letzten Jahr, dass eigentlich der sozialistische Realismus in Albanien schlagartig gestorben ist, zum Beispiel in der Kunst, dass auch in der Kunstdebatte, die jetzt eingesetzt hat, nun plötzlich eben solche Positionen eines dogmatischen sozialistischen Realismus zurückgenommen werden, sogar von den Leuten, die diese Positionen früher entwickelt haben. Mhm. Wobei dann viele Intellektuelle etwas zornig darüber sind, dass kein Wort der Selbstkritik dabei fällt, sondern dass man einfach plötzlich andere Positionen entwickelt gegenüber den früheren, ohne was dazu zu sagen. Mhm. Also das finde ich außerordentlich spannend. Auch die Diskussion, wie weit gehören wir zur europäischen Kultur. Mhm. Ein Satz aus dem Artikel in Ceres Populi, dem Zentralorgan der PAA, gefährdet Kafka die albanische Unabhängigkeit. Und so. Das sind ganz interessante Sachen.
Ja, wenn man das also jetzt gerade mit der Kunst hört und mal einmal nur im Nationalmuseum in Tirana gewesen ist, dann weiß man, was das heißt, ne?
Ja.
Denn bisher war ja wirklich in Albanien an Kunst nur dieser sozialistische Realismus zu sehen. Und wenn jetzt tatsächlich eine Ausstellung eröffnet wird, oder ist sie eröffnet worden schon, oder?
Ich denke, dass sie gestern eröffnet worden ist. Gestern sollte sie eröffnet werden.
Ah ja.
Also ich sage das so, es besteht, also es wurde noch befürchtet, ob vielleicht doch noch jemand kommt und sagt, nein, wir machen nicht auf.
Ja.
Aber ich glaube es eigentlich nicht. Im Moment scheint sich das schon zu stabilisieren, diese größere Freiheit für die Kunst.
Ja, ja, du hast da von diesen Spannungen gesprochen. Ich meine, die haben sich sicher in den letzten Jahren erst richtig aufgebaut, oder?
Ja.
War das vorher eher Unterdrückung, also weil Rumänien, wenn wir hier Rumänien hören, dann denken wir natürlich auch gleich an den Geheimdienst und
ja,
an eine massive Unterdrückung, und das war ja auch oder vielfach hier die Frage irgendwie, ja gut, sind die Albaner jetzt so zufrieden mit ihrem System, wo ja auch der Stalinismus ganz offen hochgehalten wurde, oder ist da die Unterdrückung auch so perfekt, dass wir das einfach gar nicht mitkriegen?
Das ist schon eine interessante Frage. Ich möchte es mal beim ersten Punkt, der da einfach anzugehen ist, angehen. Das ist nämlich die Frage Enver Hoxha. Ich war 1985, als Enver Hoxha gestorben ist, gerade in Albanien.
Mhm.
Und da haben die Leute wirklich aus tiefstem Herzen geweint. Ich habe jetzt festgestellt, dass eine ganz große Erbitterung eigentlich schon da ist. Dass also die Person, die Bewertung der Person Enver Hoxhas in der Bevölkerung sich stark geändert hat. Und das ist eine Veränderung im Bewusstsein, das muss ich so konstatieren. Das war damals anders, als es heute ist.
Mhm.
Und ich denke, dass diese andere Bewertung einfach mit verursacht worden ist, ganz stark durch die Ereignisse in Osteuropa, weil nämlich die Albaner gesehen haben, dass Sachen, die für sie bisher einfach ja, normaler Bestandteil ihres geistigen Lebens waren, auch anders gesehen werden können.
Mhm.
Das, glaube ich, spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und genauso habe ich jetzt nicht nur registrieren können, dass zum Beispiel Stalin in der albanischen Presse seit einem halben Jahr nie mehr erwähnt worden ist, genauso wenig wie der Begriff Diktatur des Proletariats zum Beispiel.
Aha.
Obwohl früher jeder Geburtstag von Stalin gefeiert worden ist in Albanien und in jeder Artikel mindestens fünfmal den Begriff Diktatur des Proletariats enthielt,
ja,
sondern dass auch bei Leuten, wo ich mal sagen würde, das sind, ja, die haben in Anführungszeichen leitende Funktionen in Staat und Gesellschaft, dass auch bei solchen Leuten, die ich dort kenne, Stalin eigentlich schon lange gestorben ist zum Beispiel und wirklich mir eine Frau gesagt hat, eigentlich ist es eine Schande für uns, dass bei uns die Stalin-Denkmäler immer noch rumstehen. Und ich denke, wie gesagt, ich denke, das sind Veränderungen, die sich erst in allerjüngster Zeit im Kopf der Leute vollzogen haben. Ein Umdenkprozess, der viele Sachen in Frage gestellt hat, die bisher nicht in Frage gestellt worden sind. Und das trifft natürlich vor allem die Führung, die albanische. Und da muss ich direkt sagen, so nach dem Eindruck, den ich gewonnen habe, ist der Kredit, den die albanische Führung insgesamt genießt, im Moment nicht sehr hoch in der Bevölkerung. Wobei es vielleicht eine Ausnahme gibt, Ramiz Alija, also der Parteivorsitzende und Staatspräsident, genießt als Mensch, den man für liberal, tolerant und ehrlich hält, noch einiges ansehen.
Kann man jetzt auch schon von Seiten der Führung her verschiedene Fraktionen, die einen eben, dass sie mehr liberalisieren wollen und die anderen mehr am alten Konzept, kann man da in der Richtung irgendwie Widersprüche oder auch eben offene Diskussionen feststellen?
Das ist ganz arg schwierig. Ich habe da auch meine albanischen Freunde nachgefragt. Das ist sehr schwer auszumachen. Also wenn es Widersprüche gibt, dann zwischen Ramiz Alija und dem Rest der politischen Führung, damit meine ich jetzt Politbüro, das ist ja so das eigentliche Führungszentrum. Wobei die Einschätzung im Allgemeinen ist, Ramiz Alija steht gegen das mehr konservative Element des restlichen Führungskreises. Und dann wird noch die Frau Hoca, also die Witwe von Enver Hoca, als besonders konservatives Element im Allgemeinen betrachtet. Aber keiner kann richtig...
Hat die politische Funktion, entschuldige, wenn ich
jetzt... Ja, die ist die Vorsitzende der Demokratischen Front Albaniens, also dieser breitesten Massenorganisation. Aber ansonsten kann man in der Führung keine wirklichen Brüche ausmachen. Nur hat man mir zum Beispiel erzählt, dass in dieser Sitzung des Zentralkomitees, des 10. Plenums, als diese ganzen Veränderungen wirklich die Einschneidenden eingeleitet wurden, sich außer Ramiz Alija kein Mitglied des Politbüros zu Wort gemeldet hat. Das sind interessante Sachen.
Aha, allerdings.
Thank you.
Also die Situation ist im Moment nicht ganz geklärt. Man rechnet mit Veränderungen in der politischen Führung noch in diesem Jahr. Mhm. Es gibt in diesem Jahr noch Wahlen zur Volksversammlung, also zum Parlament, wo auf jeden Fall jetzt mehrere Kandidaten kandidieren werden. Zwar nicht...
Im Gegensatz zu früher.
Ja, also nicht mehrere Parteien, aber zumindest werden in jedem Wahlkreis mehrere Kandidaten gegeneinander antreten. Und man rechnet damit schon mit gewissen Verschiebungen.
Mhm. Dass sich darüber dann auch so eine Liberalisierungstendenz manifestiert. Ja. Über die Wahlen.
Also mal eine grobe Aussage, die ich gehört habe, ungefähr 50% des Zentralkomitees sind für Neuerungen bisher.
Ja gut, das ist, die Frage ist offen noch, ne?
Ja, wobei alle Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind wieder.
Aha.
In letzter Zeit. Das ist ein merkwürdiger Zustand, den mir niemand erklären konnte.
Das war ja eh auch schon lange Usus, ne? Dass, ja. dass die Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind.
Mhm.
Ich möchte jetzt nochmal weg von dieser politischen Ebene auf diese wirtschaftliche Ebene, wie sich das konkret ausdrückt. Denn, also, wie gesagt, nochmal, vor 2 Jahren weiß ich noch, dass es eben immer noch, also offiziell und auch in der Wirklichkeit eine ganz starke Tendenz war, eben zu kollektivieren, dass eben einzelne Dörfer und einzelne Gehöfte zusammengefasst worden sind zu relativ grässlichen so Art Vorstädten mit eben Hochhäusern, um eben Produktionsgenossenschaften aufzubauen.
Ja.
Du hast vorhin erwähnt, dass eben jetzt Privatisierung wieder zugelassen wird. Wie sieht das konkret aus?
Also die Kollektivierung in Albanien war ja schon vor vielen Jahren abgeschlossen.
Ja.
Weiß nicht mehr genau, es war schon Ende der 60er Jahre.
Mhm.
Seither werden immer größere Einheiten gebildet.
Ja.
Also die Genossenschaften werden immer größer. Daran soll bisher noch nichts geändert werden. Die Genossenschaften existieren weiter. Nur was sich jetzt A geändert hat, das ist schon ganz wichtig, dass die Genossenschaften wirklich autonom über ihre Produktion entscheiden und ihre Waren, abgesehen von dem Pflichtkontingent der Ablieferung an den Staat, auch verkaufen können, wie sie wollen.
Mhm.
Also die Genossenschaften selber haben jetzt eine größere Freiheit.
Mhm.
Zum Zweiten, und das ist aber ein ganz, ganz wichtiges Element jetzt gewesen, dürfen die Bauern wieder in gewissem Grad privat wirtschaften, auf dem privaten Acker und mit privatem Vieh. Und das hat zunächst mal schon den Erfolg gehabt, dass die Versorgungslage der dörflichen Bevölkerung sich schlagartig verbessert hat. Das war ganz wichtig, weil das ist eine Geschichte, die Ende der 70er Jahre eigentlich angezettelt worden ist und völlig gescheitert ist. Damals hat man das noch vorhandene private Vieh in größeren Herden zusammengefasst.
Mhm.
Und das hatte schreckliche Folgen, denn man hat plötzlich festgestellt, dass nicht genügend Futtermittel da waren für die Kühe, die bisher im Garten hinterm Haus gegrast haben, dass keine Ställe da waren, dass Seuchen um sich gegriffen haben. Und so ist nach Aussagen der albanischen Regierung jetzt die Pro-Kopf-Zahl des albanischen Viehs 1990 gerade wieder langsam nach diesen veränderten Maßnahmen auf dem Stand von 1980.
Mhm, mh.
Und das hat wirklich grässliche Versorgungsprobleme bei der Bevölkerung nach sich gezogen. Und insofern waren diese Privatisierung, also diese Privathöfe und die privaten Bauernmärkte, zunächst mal eine Notmaßnahme zur Sicherung des Lebensunterhalts der Bevölkerung.